Audio Now.
Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.
Es war schon gespenstisch ruhig. Die Besucher machen trotzdem einen zufriedenen und gut gestimmten Eindruck und alle sind sehr, sehr diszipliniert. Es wird Abstand gehalten. Also wir sind eigentlich mit dieser Eröffnungsphase zufrieden. Die dann kommen zum Einkaufen, die geben natürlich deutlich mehr aus. Die Expansion geht weiter.
Hallo und herzlich willkommen zur Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Dies ist ein gemeinsamer Podcast der Marken Kapital, Stern und NTV. Und mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur von Kapital. Schön, dass Sie wieder zuhören. Heute geht's ums Shopping. Die Geschäfte haben ja wieder offen und manche zögern noch mit dem Einkaufen, andere konnten es kaum erwarten. Und ich habe mit einem Menschen getroffen, der das Thema Einkaufen und vor allem günstig Einkaufen zu seiner Mission gemacht hat. Mit Wolfgang Bauer, dem Chef der Outlet City Metzingen. Wochenlang war auch Metzingen eine Geisterstadt und nun füllt sie sich langsam wieder und Bauer hat ein paar ganz eigene Erwartungen und Prognosen. Vorher aber beginnen wir wie jede Woche mit dem Sponsoring und wie das bei einem Podcast üblich ist, das habe ich jetzt einige Male gesagt, wird die Werbung anfangs von mir eingesprochen und danach machen wir weiter mit den Inhalten. Die heutige Folge wird präsentiert von Ford, der Autohersteller hat neue Finanzierungsangebote für sofort verfügbare Neufahrzeuge. Das bedeutet, Sie können das Auto jetzt kaufen und die Raten erst später zahlen und sorgenfrei durchs Jahr fahren. Das Angebot gilt für alle Pkw und Nutzfahrzeuge, außer den Ford Mustang. Alle Infos zu dem Angebot finden Sie unter www.ford.de.
Der Gedanke zum Tag.
Bevor wir nach Metzingen in die Nähe von Stuttgart gehen, bleiben wir noch kurz in Stuttgart. Stuttgart ist ja eine der Städte, auf die wir seit einigen Tagen voller Staunen, aber auch voller Sorge schauen, weil sich dort immer größere Menschenmengen zu Protesten versammeln. Fast 10.000 Bürger waren es am Samstag auf der Festwiese von Bad Cannstatt. Und das Ganze nennt sich als Initiative Querdenker 711 oder Widerstand 2020. Es ist eine Art Anti-Lockdown-Demonstration oder, wie es heißt, Kundgebung für Grundrechte. Solche Proteste gibt es ja auch in anderen Städten und das Eigentümliche ist die Mischung der Menschen, die sich dort versammeln, nämlich Esoteriker, Verschwörungstheoretiker, Impfgegner, Rechtsextremisten, Linksextremisten, Reichsbürger sowie Fußball-Hooligans und natürlich, wo so ein Gebräu sich zusammenbraut, ist auch die AfD nicht weit. Und natürlich verbreiten diese Menschen auch jede Menge Theorien, dass dieses Virus zum Beispiel gar nicht gefährlich ist, dass dieser Shutdown nur den Zusammenbruch des neoliberalen Kapitalismus kaschieren soll oder dass das Ganze eine Erfindung der Geheimdienste ist. Ich habe mal bei der Stuttgarter Zeitung gearbeitet und ich weiß, dass man immer aufpassen muss, wenn man über Stuttgart spricht. Aber ich sage es mal so. Es ist ja leider so, dass Stuttgart uns schon bei dem Bau dieses unterirdischen Bahnhofs monatelang in Atem gehalten hat und ziemlich auf den Keks gegangen ist. Und zunächst habe ich mich gefragt, ob das eigentlich die gleichen Leute sind, die dort protestieren, die damals auch diesen Bahnhof nicht haben wollten und die jetzt böse sind, dass der Bahnhof, der ja immer noch nicht fertig ist, größtenteils abgeriegelt ist. Aber mal im Ernst. Wie soll man zu diesen Protesten stehen? Denn es ist ja das gute Recht dieser Menschen zu protestieren. Und es ist auch das gute Recht von Linksextremisten, sich mit Rechtsextremisten und Impfgegnern zumindest gedanklich unterzuhaken. Wir haben ja eine neue Ära der Solidarität. Ich finde diese Proteste vor allem aber eines: maßlos. Ja, wir hatten viele Einschränkungen und Entbehrungen die vergangenen Wochen. Aber wenn ich mir anschaue, was in Frankreich, Italien oder Spanien passiert ist, dann merkt man, dass unser Shutdown eben doch eine Art Shutdown-Light war. In den anderen Ländern haben viele Menschen Anfang Mai, vor allem Kinder, das erste Mal seit 7 Wochen die Wohnung wieder verlassen können, zumindest ohne einen triftigen Grund vorweisen zu müssen. Sie durften das erste Mal zu einer bestimmten Uhrzeit wieder raus, durften das erste Mal wieder Sport treiben und noch immer gibt es klare Regeln und Beschränkungen. Ich möchte die von Spanien hier nochmal kurz nennen. Regeln, die ab Anfang Mai gelten. Menschen über 14 Jahre dürfen einmal täglich eine Stunde lang in Begleitung einer Person, innerhalb von 800 Metern von ihrem Zuhause spazieren gehen oder Sportarten wie Fahrradfahren allein in ihrer Stadt ausüben. Sie dürfen dies von 6 bis 10 Uhr und von 20 Uhr bis 23 Uhr machen. Die älteren Menschen haben einen speziellen Zeitplan, um Menschenmassen zu vermeiden, nämlich von 10 bis 12 Uhr und abends von 19 bis 20 Uhr. Wie gesagt, das sind die Regeln nach 7 Wochen. Und sicher, Spanien war und ist viel härter getroffen als Deutschland. Aber das sind, finde ich, so richtig elementare und krasse Einschränkungen. Wir hatten ja noch nicht mal eine bundesweite Ausgangssperre, sondern eben eine Kontaktsperre und Kontaktbeschränkung. Ich bin ja immer auf der Seite der Freiheit und wenn mir jemand etwas vorschreiben will oder mich irgendwie erziehen will, habe ich erstmal eine Abwehrhaltung. Doch in den vergangenen Wochen habe ich gemerkt, greift dieser Reflex bei mir irgendwie anders oder nicht in dem üblichen Maße. Denn es war doch völlig klar, dass weniger das Verbot im Vordergrund stand, sondern der Schutz von Leib und Leben. Die Diskussion um die richtige Öffnung, um klare Fahrpläne, um die richtige Logik, die ist richtig und wichtig. Und ich habe sie in den vergangenen Wochen hier ja auch früh und immer wieder geführt. Ich finde es wichtig, dass wir das Gesamtbild sehen, dass es eine klare Strategie, einen klaren Fahrplan gibt und dass wir klare Botschaften haben. Aber wenn jetzt Impfgegner gemeinsam mit Hooligans Freiheit, Freiheit schreien, dann frage ich mich vor allem, welches Virus in ihrem Kopf angefangen hat zu wüten.
Die Stunde Null. Das Gespräch.
Ja, ich hatte es eingangs gesagt, heute geht es um das Thema Shopping. Wir begeben uns aber nicht in die Fußgängerzone, sondern in das Epizentrum des Shoppings, nämlich nach Metzingen. Die große Kreisstadt liegt etwa eine halbe Stunde südlich von Stuttgart und wurde weltweit bekannt als Deutschlands Outlet City. Sie ist ein gigantisches Shoppingparadies, das nicht einfach seelenlos irgendwo auf einer grünen Wiese mal hochgezogen wurde, sondern unmittelbar an die Innenstadt angrenzt. Das Shopping-Spektakel umfasst mittlerweile rund 100 Modeläden mit mehr als 300 Marken, die mit Schnäppchen und Rabatten locken. Im vergangenen Jahr kamen 4,2 Millionen Besucher in das 23.000 Einwohnerstädtchen. Das sind, das hat die Süddeutsche Zeitung einmal ausgerechnet, dreimal so viel, wie das Schloss Neuschwanstein anlockt. Es kommen Besucher aus aller Welt, aus der Schweiz, aus Frankreich, aus China, Südkorea, Russland und den Golfstaaten. Und Sie ahnen es, das Problem ist jetzt, dass die alle eben nicht mehr kommen. Metzingen hat mal klein angefangen mit einem normalen Fabrikverkauf der Modefirma Boss. Ich erinnere mich sogar, dass ich in den 90er Jahren mal als Student dorthin gefahren bin und mir einen Anzug gekauft habe. Es gibt einen Manager, der war auch mal bei Boss, der diesen Fabrikverkauf zu der großen Outlet City ausgebaut hat. Er heißt Wolfgang Bauer und manche nennen ihn auch einfach nur Mr. Outlet City oder den König von Metzingen. In den rund 100 Geschäften der Outlet City arbeiten rund 1800 Menschen. Im Schnitt, das hat eine Studie einmal herausgefunden, gibt jeder Besucher pro Tag und Kopf rund 200 Euro aus. Das sind, wenn wir das mal schnell zusammenrechnen, wie die Kanzlerin das ja kann, bei Reproduktionszahlen pro Jahr rund 850 Millionen Euro. Und 40% der Besucher kommen aus Ländern, die nicht in der EU liegen. Ich spreche jetzt mit Wolfgang Bauer, der wochenlang gewartet hat, aber der für seine Stadt auch große Expansionspläne hatte. Er wollte Metzingen immer weiter ausbauen. Und die Frage ist natürlich, was aus diesen Plänen jetzt wird, ob sie auf Eis liegen. Und es ist auch die Frage, was aus diesen ganzen Marken in Metzingen wird und welche Preise wir erwarten können. Einen schönen guten Tag, Herr Bauer, nach Metzingen.
Schönen guten Tag, Herr von Butler. Ich grüße Sie.
Ja, Metzingen ist bekannt als Outlet City. Dort kommen jedes Jahr normalerweise in normalen Zeiten über 4 Millionen Besucher hin. Nun war es auch so, dass Metzingen ab Mitte März geschlossen hatte und hat jetzt seit dem letzten Aprilwochenende wieder auf. Wie muss man sich Metzingen in dieser Zwischenzeit vorstellen? War das dann wirklich das erste Mal seit vielen Jahren wieder so eine Art Geisterstadt?
Ja, das muss man leider so beschreiben. Es waren zwar trotzdem vereinzelte Menschen, die sich nach Geschäften oder Schaufenstern gesehnt haben, die geschaut haben, ob irgendwas los war, aber tatsächlich, es war schon gespenstisch ruhig. Und wenn man hier durchgegangen ist, dann, ja, das sind schon komische Gefühle, die man da hat.
Kann ich verstehen. Das ging ja in den Fußgängerzonen allen ähnlich oder wenn man auf Plätzen und Straßen war. Nun ist es so, Sie haben wieder offen seit dem letzten Aprilwochenende. Wie war das denn bei der Wiedereröffnung und wie stark war das Interesse und wie viele Läden hatten da auf? Wie muss man sich das vorstellen? Können Sie das mal beschreiben?
Eigentlich sind wir froh gewesen, dass die Marken doch relativ schnell sozusagen wieder am Start waren, weil die Info, dass man öffnen darf, ist ja doch relativ kurzfristig getroffen worden. Und es war ja erforderlich, dass man ein sehr umfassendes Sicherheitskonzept erarbeitet hat, sowohl für die Outlet City sozusagen, wie auch für die Marken. Das wurde dann in der kurzen Zeit umgesetzt. Und Ja, das ist natürlich irgendwie so ein ganz neue Form von Management, von Traffic, von Sicherheit, von all den Themen. Die Marken, die sind ja letztendlich weltweit viele tätig, haben ja hier, sag ich mal, einen Store, aber die Zentrale ist ja oft in Mailand oder in New York oder in London. Die sind natürlich auch froh, wenn sie die Unterstützung bekommen. Und insofern sind wir froh, dass jetzt eigentlich ja fast alle Marken wieder offen haben. Es war zunächst noch diese ja Irritation oder die Unklarheit mit den größer als 800 Quadratmeter Geschäften. Das ist ja jetzt auch geklärt, es dürfen alle wieder öffnen. Und insofern, ja, die Kunden kommen eigentlich, ich sage jetzt mal, den Umständen entsprechend eigentlich zahlreich hierher. Klar ist es noch viel weniger Frequenz, wie wir normalerweise haben. Aber wir sind an der Stelle nicht unglücklich darüber, weil letztendlich muss ja dieses Sicherheitskonzept und diese Annahmen, die da drinstecken, also maximal ein Besucher pro 20 Quadratmeter, das limitiert ja auch in gewisser Weise den Besucherstrom. Und das hält sich ganz gut die Waage. Ich stelle auch fest, wenn ich selbst durch die Outlet City laufe, die Besucher machen trotzdem einen zufriedenen und gut gestimmten Eindruck. Also bei manchen Stores gibt es natürlich auch Schlangen. Das läuft aber sehr gesittet ab und alle sind sehr, sehr diszipliniert. Es wird Abstand gehalten. Also ja, wir sind eigentlich mit dieser Eröffnungsphase zufrieden, weil wenn das nicht funktioniert hätte, dann wäre das natürlich nicht gut gewesen.
Ich unterbreche nochmal für ein Update von unserem Sponsor Ford. Der Autohersteller hat neue Finanzierungsangebote für sofort verfügbare Neufahrzeuge. Das bedeutet, Sie können das Auto jetzt kaufen und die Raten erst später zahlen und sorgenfrei durchs Jahr fahren. Das Angebot gilt für alle Pkw und Nutzfahrzeuge, außer den Ford Mustang. Alle Infos zu dem Angebot finden Sie unter www.ford.de. So, das ist das Ende der Werbung. Weiter geht es mit der Folge. Hat man denn dieses Sicherheitskonzept dann, musste das jeder der 100 Läden und jede Marke für sich alleine machen oder gab es da so ein zentrales Konzept, was was Sie als Outlet City Betreiber gemacht haben?
Wir haben ein zentrales Konzept gemacht, sozusagen für die Outlet City und für die Stores, sozusagen mit den Annahmen, und haben im Prinzip alles organisiert, dass es reibungslos klappt, von den Zugängen mit dem Queuing, mit den ganzen Desinfektionsstationen, Maskenpflicht, Fußbodenkleber für die Warteschlangen und alles, was eben dazugehört, dass es funktioniert. Und ich sage mal, gerade das Einlassmanagement ist ja nicht ganz trivial zu so vielen Marken.
Ja, das stimmt. Und Sie haben gesagt, haben jetzt alle wieder offen. Können Sie das so ein bisschen vergleichen, wie viele Menschen zu so normalen Vor-Corona-Tagen da waren? Und was die auch, haben Sie auch erste Messungen, was die ausgeben? Es gab ja so mal Berechnung, eine Studie, dass so im Schnitt jeder Besucher so 200 Euro ungefähr pro Kopf und Tag da ausgibt. Haben Sie da irgendwelche erste Zahlen jetzt und Erkenntnisse aus den ersten Wochen?
Nee, also es ist ehrlich gesagt relativ schwierig, momentan da jetzt eine Antwort drauf zu geben, weil wir die Zahlen noch nicht kennen. Aber ich sage mal, es sind schon deutlich weniger da als normal. Aber was wir schon hören jetzt von den Marken, die dann kommen zum Einkaufen, die geben natürlich deutlich mehr aus, weil ich meine, das ist ja schon eine klare Entscheidung, shoppen zu gehen mit Maske und mit Queuing und mit den Maßnahmen, die notwendig sind. Und die dann im Store sind, die geben auch gut aus.
Ja, nun ist ja so, dass auch alle anderen Geschäfte geschlossen waren. Kann es dazu sein, dass angesichts des Nachfrageeinbruchs auch jetzt das Angebot sogar noch ausgeweitet wird? Also, dass es so einen großen Ausverkauf geben wird?
Ja, da gehe ich eigentlich ziemlich sicher davon aus. Also, ich denke, in dieser Industrie hat sich ja jetzt weltweit eine riesige Warenmenge angestaut. Also, das ist ja jetzt nicht eine Krise, die irgendwie Deutschland, Europa ist, sondern die ja global ist. Und insofern ist eine enorme Menge modischer Ware in den Geschäften der Marken, in den Lagern der Marken, bei den Händlern. Und diese Ware ist ja, jetzt sage ich mal, in gewisser Weise verderblich, also modisch, ist modische Ware und die muss so schnell als möglich letztendlich unters Volk gebracht werden. Und da bin ich überzeugt, dass wie in alten anderen Krisen auch letztendlich die Outlets eine, für viele der Marken eine Schlüsselrolle haben werden. Und insofern kann man, glaube ich, wirklich davon ausgehen, dass in den nächsten Monaten, sag mal, für die Endkunden, glaube ich, ein besonders gutes Angebot und Megapreise da sind.
Das heißt, Sie werden aus allen Nähten platzen eigentlich, zumindest was das Angebot geht in Metzingen. Das ist dann ja gut für Sie. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also das glaube ich schon. Ich glaube, die Outlets werden in dieser Situation, glaube ich, eher profitieren, weil das ist der Weg, der eigentlich klassisch genutzt wird, um modische Ware, die schnell unters Volk muss, auch verkauft werden zu können mit entsprechenden Preisabschlägen.
Heißt das nicht nur sozusagen ein Angebot an der Menge, sondern dass vielleicht die Waren, und das interessiert ja viele Menschen, noch günstiger als ohnehin dann schon auf den Markt kommen? Also dass man richtig eine Rabattoffensive der Anbieter erwarten kann?
Da gehe ich fest davon aus. Also ich glaube, das stimmt einfach. Preis bestimmt sich durch Angebot und Nachfrage, und das Angebot ist natürlich jetzt bezogen auf die nächsten Monate sicher massiv hoch. Ich glaube, es ist klar, dass die Nachfrage durch die Spielregeln, die jetzt gelten, natürlich nicht so schnell so hoch sein kann, wie man sich's wünscht. Und insofern wird sich da vieles in den Sommer oder in den Herbst dann verlagern, was an Abverkäufen da ist. Sag ich mal, wir spüren ja diesen Effekt auch schon in gewisser Weise im Online-Bereich. Wir sind ja wahrscheinlich eines der einzigen Outlets, das ja auch einen Online-Kanal hat. Und da spüren wir seit April schon ein massives Anziehen der Nachfrage.
Können Sie das nochmal konkretisieren? Also wie hoch war da die Wachstumsrate? Und vor allem, erwarten Sie da eine dauerhafte Verschiebung hin zum Onlinehandel oder war das nur temporär?
Nein, also am Anfang der Krise, die ersten Wochen, klar, da haben die Leute mehr Versorgungseinkauf gemacht und Lebensmittel und haben die Lager zu Hause gefüllt und kein Fashion gekauft. Seit Anfang April haben wir aber massive Zuwächse zum Vorjahr. Und ich nehme mal an, dass das, was an Verlagerung von stationär in Richtung online geht, durch diesen Effekt letztendlich durch Corona beschleunigt wird. Also ich glaube, es wurden einfach viele Leute, die traditionell stationär einkaufen, die hatten ja gar keine andere Wahl. Die mussten ja sich letztendlich auch mal mit online beschäftigen und da wird dieser Prozess, glaube ich, einfach ist schneller gegangen. Danach wird der Zuwachs sicherlich wieder geringer. Und insofern, ja, ich glaube, das hat zu einer Beschleunigung der Verlagerung beigetragen. Hm.
Sie leben ja auch sehr viel von ausländischen Kunden, also von Chinesen, Russen und Arabern. Und die dürfen ja im Moment jetzt alle nicht reisen. Also es gibt so Zahlen, dass sie ungefähr so 40% der Umsätze beitragen. Was erwarten Sie da oder wie will man das kompensieren, wenn jetzt da gar keine Ausländer erstmal hinkommen?
Tja, das ist natürlich auch markenspezifisch unterschiedlich, weil manche Marken jetzt eher national begehrt sind, andere eher bei den internationalen Gästen. Aber klar, da wird fehlt eine wichtige Zielgruppe. Man weiß noch nicht genau, wie lang. Heute habe ich schon gehört, gibt es ja schon wieder Diskussionen über mögliche Öffnungen in die Nachbarländer. Dann hätten wir zumindest wieder ein paar Schweizer und ein paar Franzosen, aber ich glaube, das ist momentan nicht absehbar. Und auch internationaler Geschäfts- oder Individualtourismus, keiner weiß, wann er kommt. Ich glaube aber, oder wir glauben auf der anderen Seite, wenn die Deutschen nicht reisen dürfen, also Grenzöffnung wird ja immer in beide Richtungen gehen. Und wenn die Deutschen auch nicht ins Ausland dürfen, dann werden die natürlich Deutschland als Reiseland vermehrt entdecken. Und ja, hier Metzingen am Fuße der Schwäbischen Alb zwischen Schwarzwald und Bodensee, da glauben wir schon, dass dann ein deutliches Potenzial da ist, dass eben mehr Deutsche hier für die Outlet City begeistern können. Es ist ja auch nicht unüblich, sag ich mal, in Vor-Corona-Zeiten, dass die in Richtung Alpen oder Italien fahren, zumindest jetzt noch in Richtung Alpen, dass die mal ein Stopover in Metzingen hier machen. Insofern ist es zumindest ein gewisses Potenzial, das den fehlenden ausländischen Gast letztendlich hier durch deutsche Kaufkraft zu ersetzen. Aber am Ende des Tages, glaube ich, hängt da viel davon ab, auch ob sich die Lage, so wie es jetzt gerade aussieht, stabilisiert. Und wir sind eigentlich überzeugt, dass es auch ein deutliches Nachholbedürfnis in Sachen Shopping gibt. Also das spüren wir auch, wenn man sie jetzt hier durchlaufen, dann sehen Sie die Leute, die nehmen, sagen wir mal, bestimmte Dinge auf sich, die hätte man sich früher nicht vorstellen können beim Shoppen. Und ich glaube, ein Effekt, den werden wir, ja, glaube ich, vor allem im Outlet positiv spüren. Also das wird sicherlich wie in alten Krisen auch einen Ausgleich bringen. Der alte Spruch, vor der Krise kann man sparen, in und nach der Krise muss man sparen. Das habe ich auch selbst schon in den früheren Krisen erlebt, dass das stimmt. Also die Leute achten einfach, wenn sie Sorgen haben über ihr Einkommen, über ihren Arbeitsplatz oder ihr Vermögen oder wie es weitergeht, dann achten sie mehr auf die Preise und wollen aber trotzdem bestimmte Marken haben oder ordentliche Qualität. Und damit wird's Outlet begehrter. Also ich glaube, das ist zumindest sind Effekte, die einen gewissen Ausgleich liefern können für das, was uns an ausländischen Gästen fehlt.
Also wenn ich das so richtig verstanden habe, es gibt ja das berühmte lachende und das weinende Auge, aber ich würde mal vielleicht eher sagen, sozusagen, es gibt in Ihrem Kopf so ein bisschen natürlich auch Realismus oder Pessimismus, aber auch gewissen Optimismus, dass man sagt, dass sie da das Metzingen vielleicht sogar auch davon profitieren kann, wenn die Leute stärker auf Preise gucken und dann vielleicht in Deutschland bleiben.
Ja, also ja, ich glaube, man muss einfach aus dieser Situation das Beste machen. Also ich glaube, so ein Stück Optimismus und sage ich mal, Innovation, die auch dazu gehört. Wir sind froh, dass wir viele Dinge digitalisiert haben in den letzten 3-4 Jahren. Da können wir vieles jetzt nutzen, sozusagen auch für digitales Queue-Management. Hätten wir uns vor ein paar Jahren auch nicht träumen lassen, dass das mal der Hintergrund ist.
Was ist Queue-Management? Können Sie mir das kurz erklären?
Wir messen letztendlich digital, wie viele Leute in bestimmten Gebäuden sind. Das heißt, wir können dem Kunden quasi für die Steuerung der Zutrittskontrollen und der Schlangen vor den Stores haben wir letztendlich digitale Zählinstrumente und Scanner hier im Einsatz, sodass wir damit im Prinzip das Zugangsmanagement sehr viel einfacher und sicherer machen können.
Ah, okay. Ich kannte das so von Disney World kannte man das, nicht? Dass man da so ein bisschen durchgelotst wird, damit man nicht irgendwie 2 Stunden irgendwo an der Achterbahn oder Geisterbahn ansteht.
Europapark oder Disneyland, genau. Aber Disney, das sind Europa-Park. Ja die Herausforderungen, die wir jetzt gerade haben. Und klar, wenn Sie dann jetzt, sag ich mal, eine große Anzahl an bekannten großen Marken haben und es bilden sich mehrere Schlangen, dann müssen Sie ja überlegen, wie können Sie es sozusagen auch mit digitalen Instrumenten dann für den Besucher so attraktiv wie möglich zu machen. Und da sind wir gerade mit Hochdruck dran in unserem, sagen wir mal, Programmierungs-Digital-Team, da Lösungen dafür zu zaubern.
Ja. Haben Sie mich gerade auf eine Idee gebracht, mal beim Europapark anzurufen, wie die das eigentlich machen. Wie haben Sie das eigentlich mit den Ladenmieten geregelt? Also hat man sich da zusammengesetzt oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also ich denke, das hat ja die Diskussion um Adidas gezeigt. Also das geht nur gemeinsam. Also wir stehen ohnehin natürlich mit allen Marken im engen direkten Kontakt, aber gerade in dieser Zeit ist es umso mehr wichtiger. Und da muss man eine individuelle partnerschaftliche Lösung finden, die für beide Seiten passt. Und da kann ich auch an der Stelle sagen, wir haben schon mit, sagen wir mal, der deutlichen Mehrzahl der Marken bereits einvernehmliche Lösungen erzielt. Also wir kümmern uns jetzt gemeinsam mit den Marken wieder viel mehr nicht um die Schließungszeit durch Corona, sondern Blick nach vorne. Wie können wir in der Zeit, die jetzt vor uns liegt, unter diesen, sagen wir mal, besonderen Corona-Bedingungen wieder ordentliche Umsätze erzielen?
Sie hatten ja auch große Expansionspläne. Es ist ja so, also das Ganze hat ja mal als reiner so Fabrikverkauf von Hugo Boss angefangen und Sie haben das immer weiter entwickelt. Also, und das sollte nicht irgendwie etwas Seelenloses einfach nur auf der grünen Wiese sein, so irgendeine Outlet-Mall, sondern ein gewisses Konzept. Und ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, sie wollten so eine Seifenfabrik umbauen. Sie haben an Möbelmanufakturen gedacht, an Weinläden. Eine Fabrikantenvilla sollte umgebaut werden mit Park. Was ist aus diesen Expansionsplänen geworden? Verfolgen Sie die weiter oder liegt da auch jetzt einiges auf Eis?
Nee, die Expansion geht weiter. Wir haben ja, das werden Sie auch gelesen haben, im letzten Herbst ja das neue große Hugo Boss Outlet eröffnet, dieser neuen Platz. Das ist jetzt natürlich alles voll in Betrieb. Der Umbau der alten Seifenfabrik läuft unter Hochdruck. Der wird jetzt, sage ich mal, Ende Juni die Eröffnung sein, also die Bauarbeiten. Das ist ja das Interessante. Die Outlet City war geschlossen für den Endkunden, aber die Handwerker haben unter Hochdruck weitergearbeitet. Da hatten wir übrigens interessanterweise auch fast gar keine Verzögerungen oder Behinderungen. Aber wir sind dabei, ein neues Outlet für Tommy Hilfiger und Calvin Klein zu bauen als Flagship. Wir haben die Bauprojekte laufen eigentlich voll weiter, weil wir überzeugt sind, dass dieses Konzept auch nach der Krise Bestand hat. Also ich denke, und das ist heute, glaube ich, ein großer Vorteil, in dieser Corona-Zeit. Wir haben ja eine Stadt gebaut, oder einen Teil der Stadt, nicht eine Stadt, sondern wir sind ja mitten in Metzingen. Es ist ein städtisch-urbanes Viertel und da kann man, ich glaube, da hat der Besucher auch, der fühlt viel mehr Sicherheit, wie wir jetzt in einem engen, geschlossenen Mallcenter. Also hier geht man einkaufen in eine Stadt und kann sich bewegen wie in einer Stadt und kann sich aus dem Weg gehen, wenn man will. Und insofern hat sich jetzt quasi diese, ja glaube ich, schon unterschiedliche Idee, wie denn Outlet-Shopping für Marken anders gebaut werden kann als üblicherweise in den USA oder in vielen anderen Ländern oder auch in Deutschland, haben wir heute einen großen Vorteil aus dieser sicherlich. Ja, 20 Jahre war es deutlich mehr Arbeit, das als, sag ich mal, städtebaulich und architektonisch individuell zu entwickeln. Und heute ist es ein großer Vorteil.
Ja, Herr Bauer, das ist doch, dann danke ich Ihnen sehr für diesen Einblick und für diese Einladung, die es schon in einem Teil des Gesprächs war, nach Metzingen. Und bin sehr gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und alles Gute wünsche ich Ihnen.
Vielen Dank, Herr von Butler. Bedanke mich fürs Gespräch. Freue mich, wenn Sie mich mal besuchen kommen.
Die gute Idee.
Ja, und die gute Idee führt uns diese Woche aufs Land, genauer gesagt aufs Feld. Während die einen um ihren Urlaub im europäischen Ausland bangen, haben die Landwirte in Deutschland ganz andere Probleme. Die eingeschränkte Reisefreiheit führt dazu, dass ihnen bis zu 300.000 Arbeitskräfte und Erntehelfer fehlen. Und gleichzeitig können ja viele Menschen, die in der Gastronomie oder dem Einzelhandel beschäftigt sind, nicht arbeiten. Und auch Studenten sind zu Hause. Trotz gelockerter Einreisebestimmungen für Erntehelfer aus dem osteuropäischen Raum rechnet man damit, dass 30.000 bis 90.000 zusätzliche Arbeitskräfte gebraucht werden. Und die Aktion Das Land hilft hat freiwillige Helfer in Deutschland seit Wochen gesucht und auch gefunden. Und wie sie das gemacht haben, das erklärt uns Guido Krisam vom Bundesverband der Maschinenringe.
Der Maschinenring hat das auf seiner Facebook-Seite und auf der Facebook-Seite der Bodenseebauern gepostet und haben tausende Leute damit erreicht und haben vor allem auch viele Leute erreicht, die sich sofort gemeldet haben und ihre Arbeitskraft und ihre Mithilfe angeboten haben. Das hat uns als Bundesverband der Maschinenringe dann dazu gebracht zu überlegen, so okay, das Problem wird es wahrscheinlich jetzt nicht nur am Bodensee geben. Wir haben uns dann in der Organisation einmal erkundigt und haben festgestellt, es fehlen ganz, ganz viele Erntehelfer. Wir haben uns mit dem Ministerium kurzgeschlossen und kamen dann auf eine Zahl von 300.000 Erntehelfern. Dann haben wir eben gesagt, okay, wir müssen ganz schnell eine Lösung finden, um möglichst schnell und unkompliziert zwischen den Landwirten, denen gerade Arbeitskräfte fehlen, und den Menschen, die durch die Corona-Pandemie betroffen sind, da zwischen Anbieter und Arbeitssuchenden ganz schnell vermitteln. Wir reden von über 60.000 Inseraten, die sich auf daslandhilft.de mittlerweile gesammelt haben. Hinter einem Inserat stehen im Schnitt tatsächlich sogar mindestens zwei Menschen, weil sich teilweise komplette Sportmannschaften bei uns gemeldet haben. Für uns ist das wirklich eine Reaktion auf die Krise gewesen und nicht, dass wir jetzt auf einmal in die Vermittlung von Erntehelfern im großen Stil einsteigen wollen, sondern es ging wirklich darum, unbürokratisch schnell, so einfach wie möglich lokal Menschen zusammenzubringen. Ich denke, da helfen tatsächlich mittlerweile auch die sozialen Medien. Wir haben selbst viele auf Instagram und Facebook gepostet. Viele junge Erntehelfer haben selbst ihre Smartphones dabei, posten dadurch. Und ich glaube, dadurch war relativ transparent, worauf die Leute sich einlassen. Und dann ist es aber auch nicht so, Spargelstechen beispielsweise, aber auch das Andrehen von Hopfen ist mit Sicherheit eine körperlich herausfordernde Tätigkeit. Aber auf den Höfen gibt es ja deutlich mehr Tätigkeiten, die auch gemacht werden müssen, wie das Verpacken, wie das Waschen von Obst und Gemüse und. Und aus allen Feedbacks, die wir bisher bekommen haben, wir haben allein in den letzten Wochen mit mehreren hundert Landwirten telefoniert, wie jetzt die ganze Aktion so bei ihnen funktioniert hat, kann man wirklich zusammenfassend sagen, es hat in den allermeisten Fällen funktioniert und dass irgendwo einer von 20 Helfern dann nach ein paar Tagen feststellt, das ist doch nichts für ihn. Das ist, denke ich, völlig normal und das passiert ohne Corona genauso.
Also ich sag mal, Freiwillige vor, wer aufs Feld will, kann sich jetzt melden. Und zum Schluss noch eine kleine ungewöhnliche Erfolgsmeldung aus Mexiko. Wir haben jetzt ja genug Witze darüber gemacht, dass dieses Virus und die ganze Krise wie ein mexikanisches Bier genannt wird. Und auch Mexiko steht vor einer tiefen Rezession, aber es gibt einen Profiteur, und zwar Tequila. Der Spirit, der in Mexiko nur aus einer einzigen Sorte der einheimischen Agavenpflanze hergestellt werden kann, hat sich zu einem der besten Trosttropfen gegen den Lockdown in den USA entwickelt. Die Verkäufe stiegen in den 4 Wochen bis Ende April gegenüber dem Vorjahrszeitraum um 60% und übertrafen damit alle anderen Spirituosen. Das hat die Financial Times berichtet. Mexiko hat im März, wie viele andere Länder auch, die nicht systemrelevanten und lebensnotwendigen Industrien geschlossen. Aber den Vertretern der Tequila-Industrie ist es irgendwie gelungen, das Getränk als landwirtschaftliches Produkt durchzubekommen. Und Rodolfo González, der Präsident der National Tequila Industry Chamber, also der Nationalen Industriekammer für Tequila, hat gesagt, Tequila ist Mexikos wichtigste Marke und eine der bedeutendsten Branchen in unserem Land. Sie unterstützt 70.000 Arbeitsplätze. Im Gegensatz dazu haben sich die Brauer in dem für Corona-Bier berühmten Land erfolglos dafür eingesetzt, dass Bier von der Schließung ausgenommen wird, obwohl viele Mexikaner das für wichtig halten würden. Brauereien haben nämlich die Produktion eingestellt. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie wieder zugehört haben. Und wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann hören Sie uns weiter. Teilen Sie uns und empfehlen Sie uns über WhatsApp, SMS oder soziale Medien. Ich bin sicher, die Welt stand und steht noch etwas still, aber sie dreht sich auch irgendwie weiter, langsam, vorsichtig, gemächlich und unter manchen skurrilen Protesten.
Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Gemeinsam gegen Corona.
Audio